Ich heiße alle ganz herzlich willkommen und mein Thema heute ist Du, wir sind unsterblich. Das ist mein Thema und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was ist der Mensch? Der Mensch ist ein anderes Wesen wie ein Tier. In aller Liebe, Tiere haben auch eine Seele, sind am sechsten Tag geschaffen worden, aber der Mensch hat etwas von Gott, etwas Unsterbliches in sich bekommen. Der Herr hat den Menschen angehaucht und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. So, das nur nebenbei. So, wenn der Mensch nicht mehr atmet, ist immer noch Mensch und er bleibt immer noch Mensch, denn der Mensch hat etwas Unsterbliches in sich. In der Bibel heißt es, das Leben eines Menschen ist wie Gras. Das Gras verwelkt und so weiter, wird abgemäht, vertrocknet, aber im Frühling, früher kommt es wieder. Und so ist auch der Mensch. Der Mensch kann nicht zerfallen, zergehen in nichts. Er bleibt und im Frühjahr treibt das Gras wieder ganz neu aus den Wurzeln und ist genau so, wie es früher mal gewesen ist. Das Gras ist nicht vergänglich, auch wenn es in der Bibel so dargestellt wird, als wenn das Gras vergänglich wäre. Gott hat den Menschen seinen Geist eingehaucht, der Mensch wurde eine Persönlichkeit, ein Wesen, er kann Ich sagen, ich. So, das ist etwas Besonderes. Er kann ich sagen, hat eine Persönlichkeit, hat einen Willen, hat Verstand, hat Gefühl, hat Sinne. Er kann auf die Zukunft hinaus planen, er kann Vergangenheit hinter sich lassen, kann über die Vergangenheit nachdenken und vieles andere mehr. Der Mensch hat den Geist des Lebens bekommen. Nur nebenbei als Einstieg. Der Mensch ist göttlich in aller Liebe, auch wenn viele nicht verstehen und nicht begreifen wollen. Der Mensch hat ewiges Leben von Haus an. Hat jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten Erde geboren wurde, hat ewiges Leben, auch wenn er schon gestorben ist vor Jahrtausenden, Jahrhunderten. Der Mensch lebt. Der Mensch hat die Eigenschaften Gottes an sich. Er ist schöpferisch. Er kann sich vermehren. Er kann sich die Erde untertan machen, so wie die Heilige Schrift es sagt. Der Mensch hat Seele, hat Geist und natürlich auch einen Körper wie das Tier. Hat Instinkte wie ein Tier, hat Bedürfnisse wie ein Tier, hat Ängste wie ein Tier, aber er hat noch mehr. Er hat Geist und Seele. Man hat so Gott uns geschaffen. Der Mensch ist etwas Besonderes. Er ist die Krone der Schöpfung. Die Seele ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes an sich selbst. Die Existenz des Menschen beruht auf den Willen Gottes, weil Gott es so gewollt hat. Der Mensch ist nicht nur eine Laune der Natur, aus einer Schleimsuppe entstanden oder nur aus dem Urknall oder wie auch immer. Es ist eine perfekte Schöpfung Gottes. Gott nahm die Stoffe dieser Erde und machte daraus den Menschen. Und alles Geistige ist geschaffen. Die Engel sind geschaffen. Auch der Teufel ist geschaffen. Bitte nicht erschrecken, wenn ich das sage. Der Teufel ist auch ein geschaffenes Wesen. Und der Teufel ist unvergänglich, hat Unsterblichkeit in sich. Wir denken manchmal, der Teufel stirbt, der ist auf die Erde geworfen. Nein, deshalb ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Welt. Der Teufel ist ein Engel, ein Geisteswesen, so wie der Mensch ein Geisteswesen ist. Und es gibt nur eine Möglichkeit, und ich werde darüber nachher noch ein bisschen was drüber sagen. Der Teufel flieht vor Gott nachher in die Ferne und das ist etwas, was sein Ausweg. Er will mit Gott nichts zu tun haben. Er sucht die Ferne, die Hölle ist es dann. Gottes Ferne ist die Hölle und Gottes Nähe ist der Himmel. Der Mensch ist ein Produkt Gottes, nach dem Willen Gottes hier auf dieser Welt. Er ist gewollt und jeder Mensch ist gewollt von uns. Das ist fantastisch, finde ich, ganz toll. Jeder Einzelne von uns ist gewollt. Wenn der Mensch stirbt und nicht mehr atmet, er hört nicht auf, für Gott zu existieren. Er ist da, auch wenn er nicht mehr atmet, auch wenn er, wenn sein Gehirn nicht mehr mitmacht, und wenn er zerfällt in den Stoffen dieser Erde oder verbrannt wird zu Asche und so weiter. Der Mensch lebt weiter, seine Persönlichkeit lebt weiter. Und es ist ein Zeichen der Göttlichkeit im Menschen, dass Gott gewollt hat, dass er existiert, dass er bleibt. Und in der Bibel heißt es, eines Tages wird Gott rufen, ihr Menschenkinder, kommt her. Und sie werden wieder alle auferstehen, sie werden wieder alle da sein und in der vollen Existenz, so wie Jesus nach seiner Kreuzigung auferstanden ist und weiter existierte und auch einen Körper hatte. Der Körper konnte berührt werden, der Körper hatte Hunger, der hat, ist deine Jünger mal gefragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? So, dass es vielleicht für manche unbegreiflich, wie kann ein auferstandener Körper essen? Denn wir lesen in der Bibel, die Hochzeit, die Begegnung mit dem Herrn Jesus oder mit dem allmächtigen Gott wird ein Fest sein. Wir werden trinken und feiern und jubeln und in der Herrlichkeit Gottes, da wird nicht nur geträumt und fantasiert und visioniert und irgendwas sonst, nein. So, Gedanken über unsere Unsterblichkeit. So viele Leute denken, nur die Gläubigen leben weiter. Nein, auch die Ungläubigen, auch die Nichtchristen. Auch der Teufel lebt weiter. Und das sage ich ganz bewusst, damit wir diesen Zusammenhang in der geistigen Welt verstehen. Jesus lebte für Gott und die Gläubigen leben auch weiter für Gott in der Nähe Gottes. Aber Jesus lebte nicht mehr nach seiner Auferstehung für die Juden, für die Pharisäer, für die Römer. Mit denen hat er sich nicht mehr abgegeben, mit denen hat er sich auch nicht mehr geplagt. So, wenn wir auferstehen, wenn wir bei Gott einmal sind und in der Ewigkeit sind, wir werden uns nicht mehr mit der vergänglichen Welt beschäftigen, mit den Gesetzen, mit den Systemen, mit Deutschland, mit Amerika, mit Russland und all das, was die Menschen immer wieder gemacht haben und machen mit dem ganzen Judentum und Christentum und den ganzen Religionen. Wir werden uns nicht mehr beschäftigen. Wir werden einfach mit Gott sein und bei Gott sein und in Christus sein. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, eine sehr interessante Geschichte. Das ist die Geschichte von dem Leichnam Moses. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Der Teufel hätte gerne den Moses noch irgendwie in seine Hände bekommen, damit er einen Kult draus macht, damit die Leute eine Wallfahrt veranstalten. Hier ist unser ganzer großer Heiliger, der hat Gott mal geschaut von Angesicht zu Angesicht, hat diese 10 Gebote bekommen. Nein, der Teufel stritt um den Leichnam und Gott hat diesen Leichnam begraben, in seine Obhut genommen und es war vorbei. Genauso die Juden später, sie haben sich um den Leichnam Jesu gestritten. Sie ließen das Grab sogar versiegeln und bewachen. Aber Jesus hat sich nicht gestört, was die Menschen machen, was die Menschen denken. Er stand auf, das Grab war leer, der Stein war weggerollt und dann steht der Engel drauf und sagt, dieser Jesus, er ist nicht bei den Toten. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und so auch wir, ihr Lieben, wenn wir in Gott sind, wir werden bei Gott sein und wir werden nicht mehr bei den Toten sein. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Leib, Seele und Geist müssen bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi, das heißt auf die messianische Zeit, bis die anbricht. Der Tag Christi, das ist das Leben im Jenseits, wo es kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheit und keine Not mehr gibt. Dort stirbt man auch nicht mehr. Es gibt kein Sterben mehr, keine Gottesferne, keine Verlorenheit. Der Mensch stirbt nicht, aber das Vieh. Das Vieh stirbt, es geht über diese Erde und ja, es ist eigentlich zur Befriedigung des Menschen gemacht, damit er hilft, wie ein Pferd zum Beispiel, das die Kraft, seine Kraft dem Menschen gibt oder die Nahrung gibt. Eigentlich von der Schöpfung her war es nicht vorgesehen, dass die Menschen Tiere essen, sondern am Anfang bis der Sintflut aßen die Menschen Kräuter und vom Gewächs der Pflanzen. Aber nach der Sintflut hat Gott erlaubt, auch Tiere zu essen und zu genießen. So Seele, Geist und Leib können nicht sterben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen toten Geist gesehen hast. Ich habe auf jeden Fall noch bisher keinen toten Geist und auch keine tote Seele gesehen. Goethe hat einmal ganz treffend und sehr schön in seinem Faust gesagt, meine Tage können nicht in Äonen untergehen, in Ewigkeiten untergehen. Meine Tage, mein Leben kann nicht in Ewigkeit untergehen. Gott hat uns nicht gewollt zur Vernichtung, zur Zerstörung. Manche Religionen wie Jehovas Zeugen, sie glauben an die Vernichtung der Gottlosen. Auch der Gottlose vergeht nicht. Auch der Gottlose hat ewiges Leben in sich. Die Frage ist nur wo. Die Frage ist nur wo. Das Leben geht in der Ewigkeit weiter. Es kann zu nichts zerfallen, zu nichts zergehen. Wir wissen auch die Atome. Auch die Atome. Ein Atom kann nicht zu nichts zerfallen. Auch wenn es zerfällt und vielleicht nach Jahrtausenden, Jahrmillionen zerfällt, ein Atom bleibt immer in der Zusammensetzung der Kerne, was es immer gewesen ist. Nur nebenbei. Der Mensch hat eine Existenz ohne Ende und so weiter. Und wenn das so ist, wenn der Mensch eine Existenz ohne Ende hat, dann sollten wir uns fragen, ist das Leben wirklich alles, was wir hier leben, was wir sehen, was wir hier erleben, was wir hier erfahren? Bei der Geburt wird der Mensch Leib, Seele und Geist, ein irdisches Wesen, aber das war ja schon vorher. Meine Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt. Da ist noch kein Tropfen Wasser gewesen, kein Regenwurm gewesen, keine grüne Pflanze gewesen, kein Krümel gewesen, gar nichts. Hat Gott schon den Menschen gewollt, hat er mich und dich gewollt. Und die ganze Schöpfung ist angelegt zur Erlösung der Kreatur. Denn der Teufel, wir wissen, was da passiert ist, in der Ewigkeit, Gott schuf Himmel und Erde. Punkt. Und dann steht es weiter, und die Erde ward wüst und leer. Das sind die ersten Verse der Bibel. Und durch was ist es leer geworden? Durch den Fall Luzifers. Durch die Rebellion der Engel im Himmel. Die Erde ward wüst und leer. Und dann beginnt eine Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung ist, dass dann Gott sich vorgenommen hat, ich werde Menschen schaffen, und die Menschen sollen sich die Erde untertan machen und die Erde füllen und dem Teufel das Handwerk legen. Und deshalb sind wir auch hier, um den Teufel das Handwerk zu legen. Teufel, das ist alles Negative, das Böse, das Sichtbare, das Vergängliche, und dem müssen wir das Handwerk legen. So, bei der Bekehrung, bei der Hinwendung zu Jesus Christus wird der Mensch eine neue Schöpfung. Er bekommt ein neues Gottesbewusstsein. Er erfährt das ewige Leben bei Gott, was das alles bedeutet und was das alles ist. Er kommt zum Ursprung aller Dinge zurück. Das ist Wiedergeburt. So nennt die Bibel das. Im Johannes Kapitel 3 können wir nachlesen. Der Mensch wird eine neue Schöpfung. Etwas, was vorher im Irdischen er nicht gewesen ist. Er beginnt geistig zu leben. Seine Seele beginnt zu atmen. Und obwohl die Seele schon immer von Gott war und in ihm war. So, und nach dem Tod, bei der Ankunft in der Ewigkeit, nach dem Tod, und ich sage ja, ich warte nicht auf die Entrückung oder die Auferstehung der Toten. In dem Augenblick, wo ich hier meine Augen zumache, bin ich drüben, im Jenseits. Und da feiere ich und dann tanze ich und juble und freue mich in Gott und ich bin bei Christus. So, wenn ich über Sterbende spreche, die in Jesus gestorben sind, dann sage ich, sie sind bei Jesus. Sie sind nicht mehr in dieser Welt, in diesem System. Sie sind mit diesem System nicht mehr befreundet, nicht mehr greifbar, nicht mehr fassbar. Sie sind bei Jesus. Und ich finde es ganz toll, bei Jesus. Der Mensch hat von Anfang an ewiges Leben. Das muss man verstehen. Diese Unsterblichkeit ist so schwierig für viele Christen, unverständlich, weil sie denken dann von der Religion her, von der Erziehung her, was das alles so sein könnte. Die Frage ist nur, wir haben alle ewiges Leben, nur die Frage wo? In Gottes Nähe oder Gottes Ferne? In Gottes Nähe oder Gottes Ferne? Die Nähe zu Gott, das ist der Himmel, der Thron, wir werden mit Christus regieren, wir werden uns freuen, es wird uns gut geben, da wird die Hütte Gottes sein, da wird kein Leid, kein Schmerz und nichts dergleichen sein. Wir lesen da in der Offenbarung in den letzten Versen der Bibel, Gott wird abwischen alle Tränen, und das andere ist die Gottesferne, das ist die Hölle. Die Hölle steht nicht, das Wort Hölle steht nicht in der Bibel, das ist ein Bild, was Martin Luther genommen hat für die Hölle, was man im Mittelalter auch glaubte, für Gehenna, das ist ein Abfallplatz außerhalb von Jerusalem, wo der ganze Müll verbrannt wurde. Dort, das ist Hölle gewesen, und deshalb dieses Wort Gehenna hat dann Martin Luther als Hölle genommen. Aber der ganze Müll, der flieht, und in der Bibel heißt es, und die Erde floh, und es wurde ihr keine Stätte gefunden. Das ist die Gottesferne. Und deshalb, das wünsche ich niemand, dass du dorthin kommst, wie auch immer. Das ist nicht die Bestimmung Gottes für unser persönliches Leben. Doch ohne Unsterblichkeit, wenn es keine Unsterblichkeit gäbe, ihr Lieben, wäre das Leben, alle Freuden des Lebens, die wären eine Katastrophe. Das wäre nur eine Henkersmahlzeit. Oder die Erde wäre ein Riesengrab, wenn es kein Weiterleben nach dem Tod geben würde. Dann wäre das Leben eine Todesstrafe. Und das haben wir nicht verdient. Und das ist auch nicht von Gott gewollt, dass wir dahinsiechen oder jammern und klagen, was ist mein Leben gewesen. Nein, Gott will, dass wir nach dem Tod glücklich weiterleben. Und es gibt so viele Botschaften, was ich von Gott auch bekommen habe. Das Beste kommt noch nach diesem Leben, wenn wir bei Gott sind. Man kann das Leben nur im Licht der Ewigkeit und der Unsterblichkeit richtig verstehen. Wer das nicht will und nicht möchte, der wird einmal sein blaues Wunder erleben und der wird sich beim Teufel wiederfinden. Denn er ist der Mörder, der Dieb und der Lügner von Anfang an. Teufelskinder leben nicht für die Ewigkeit. Ich habe ja euch schon oft erzählt und gesagt, wir haben zwei Gruppen von Menschen. Die Kinder Gottes, die bei Gott sind, im Himmel sind, im Reich Gottes nachher sind. Und die Kinder des Teufels, die an Gott nicht glauben, mit Gott nichts zu tun haben, die zu tun haben wollen, die materialistisch sind und so weiter, die keine Hoffnung haben, die bestimmte, nur, die nur für das sichtbare Leben. Ich glaube nur das, was ich sehe. Aber es gibt mehr, was wir nicht sehen. Schon allein unsere Welt, unsere Technik, und schon die Funkwellen und Radiowellen und Fernsehwellen und alles miteinander. Wir sehen so vieles nicht und es ist doch da. Das Unsichtbare ist doch existent. So auch das Geistliche von Gott. Dir geht es, in der Bibel heißt es, so wie deine Seele geht. Die Seele ist unsterblich. Die Seele ist unsterblich. Alle Völker und alle Kulturen, ob dies die alten Ägypter, Babylonier waren oder die Assyrer waren oder Sumerer waren, sie haben alle an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt. Nur der moderne Mensch, der aufgeklärte Mensch, der nur das Sichtbare vor sich sieht, sagt, und ich glaube nur das, was ich sehe. Aber die Pharaonen, die haben sogar noch ganze Wagenladungen von Gold und Schmuck und Speisen und so weiter mit in die Pyramide mit hineingenommen, um damit sie auf der Fahrt in den Westen, also in der Abendsonne oder Untergang der Sonne und so weiter, damit sie noch was unterwegs zu futtern haben. Die Menschen haben bewusst geglaubt an ein Weiterleben nach dem Tod. Nur der moderne, aufgeklärte Mensch, der glaubt, er wäre besser als die Alten früher gewesen. Und ich habe eines festgestellt, die Alten waren früher genauso schlau wie die unseren. Und noch viel schlauer. Wer hat die Uhr erfunden, diese Zwölferzahl? Wer hat die ganze Algebra und die ganze Mathematik erfunden? Das sind alles die Alten gewesen. Ich bin mal in Pompeji gewesen und dann in eine Stadt, die 70 nach Christus untergegangen ist. Und dann hat mir dieser Leiter, der mich rumgeführt hat mir ein paar Dinge gezeigt. Hat gesagt, drücken Sie hier auf den Knopf. Und ich drücke auf den Knopf und plötzlich springt Wasser überall rum. Also Fontäne, Wasserfontäne und die Jalousien, was wir hier unsere Jalousien haben, auf diese Art und Weise, wie sie abdunkeln und erhellen einen Raum, so haben die alten Römer schon damals gehabt, 70 nach Christus und noch vorher. Also der Mensch ist nicht nie dumm gewesen. Wir haben nur andere Mittel, nur andere Technik und so weiter, aber der Mensch war nicht dumm, er war hochintelligent. Und ich sage euch, die früheren Menschen, die haben noch an was geglaubt, was die heutigen nicht mehr glauben. Die glauben nur das, was ich sehe. So, das Leben ist mehr als nur ein Haschen nach dem Wind, was auch der Salomo in seinen Prediger schreibt, nur ein Haschen nach dem Wind. Mein Leben ist mehr als nur ein Haschen nach dem Wind. Nur ist es mehr als nur ein bisschen Gutes tun, ein bisschen Gebote, irgendwelche Gebote Gottes zu erfüllen oder Gesetze Gottes zu halten. Mein Leben ist mehr. Ich lebe für die Unsterblichkeit. Das irdische Leben geht weiter, auch wenn ich sterbe. Nichts kann zu nichts vergehen. Meine Tage können nicht in den Äonen untergehen, hat Goethe gesagt. Das irdische Leben ist wie ein Samenkorn. Es fällt in der Erde und dann lebt es wieder neu auf. Die Bibel sagt, hier wird ein irdischer Leib gesät und es wird auferstehen ein himmlischer Leib, ein geistiger Leib. So, unser Leben wird hier ausgelebt, wir hauchen es aus und das, was wir hier gewesen sind, das bleibt zurück und nur das, was wir im Geist verwirklicht, im Geist erfasst, im Geist gelebt haben, das bleibt zurück. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, wir sollen Schätze sammeln, die im Himmel sind. Was ist das alles? Es wird ein irdischer Leib gesät und es wird ein verklärter Leib auferstehen. Der Samen muss in die Erde fallen und dann geht es in einer neuen Form auf, aber es bleibt das, was es gewesen ist. Ein Weizenkorn bleibt ein Weizen, eine Rübe bleibt eine Rübe, eine Kartoffel bleibt eine Kartoffel, ein Mensch bleibt ein Mensch. Jedes Samenkorn muss sich selbst wieder verwirklichen, sich selbst wieder entfalten. Alles, was von Gott kommt, ist unsterblich. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16 heißt es, Gott allein besitzt die Unsterblichkeit. Und Gott allein gibt die Unsterblichkeit weiter an uns. Jesus kam von Gott, er hatte die Unsterblichkeit in sich selbst. Und der Heilige Geist ist von Gott. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir haben Unsterblichkeit in uns. In der Heiligen Schrift heißt es, der Heilige Geist, und das ist aus dem Mund Jesu, der wird bei euch bleiben, ewiglich. Was heißt das? Länger als wir leben, als wir hier in dieser sichtbaren Welt sind. Durch jeder, der den Heiligen Geist hat, denkt drüber nach, ist unsterblich. Der lebt weiter. Gott hat sich offenbart in der Unsterblichkeit. Ich bin der, ich bin der Daseinende. Gott hat in sich die Unsterblichkeit und niemand hat es außer wenn Gott es einem gibt und Gott hat es dem Menschen gegeben und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, er hat diese Unsterblichkeit in sich gehabt. Unsterblichkeit ist das Eigentum des Menschen, was Gott uns anvertraut hat. Und jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht und auf diesem Planeten Erde lebt, hat Unsterblichkeit, ist ein Seiender und bleibt ein Gewesener, was er gewesen ist, auch wenn er vergangen ist. Wir lesen so von den Patriarchen, wir lesen so von den Geschichten von Menschen. Viele haben Spuren hinterlassen, ohne dass sie irgendeinen ihren Namen irgendwo groß hinterlassen haben. Wir sind als Namenlose in diese Welt gekommen und wir gehen aus auch als Namenlose wieder von diesem Planeten. Aber wir waren Daseinende. Wir haben alles entwickelt und weitergegeben, unsere Generationen nach uns. So, Adam, der Riese, verstehst du, der hat das Rechnen uns beigebracht und wir zählen heute und wir wissen gar nicht warum. Wer hat es erfunden? Das Alphabet. Wer hat es erfunden? Wir haben keine Ahnung, aber wir gebrauchen diese Dinge, was diese Leute einmal gebraucht haben und entdeckt haben und entwickelt haben. Darum, alles, was die Menschen mal gesagt haben, ich staune immer wieder, wenn ich so mit Menschen rede, mein Vater hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, das sind oft Gedanken, die die weitergegeben haben, von Generation zu Generation. So, der Geist lebt weiter, der Geist kann nicht sterben. Unsere Unsterblichkeit leitet sich von Gott ab. Und er hat uns das anvertraut, ihr sollt sein, so wie ich. Und das sagt der Teufel nachher, er wusste ganz genau, dass das der Plan Gottes ist, ihr werdet sein wie Gott. Aber er wollte, dass man vorgreift, dass man einfach nicht wartet, bis die Stunde Gottes kommt, bis man soweit ist. Aber in dem Moment, wo der Mensch hier seine Augen zumacht, wacht er in einer anderen Welt auf. Jesus sagt, wer an mich glaubt, jetzt hört zu, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Das sind gewaltige Worte. Bei Gott lebt alles ewig. Auch die Engel, die er geschaffen hat. Auch der Teufel, er kann nicht sterben, das sage ich ganz bewusst. Er kann nur vertrieben werden. Er muss dann freiwillig ausziehen, indem er dann merkt, also mit denen kann man nichts anfangen. So mit den Christen, mit den Gläubigen, den Jüngern Jesu, mit denen kann man nichts anfangen. Die hören nicht auf mich, die glauben nicht an mich, die reden nicht mehr von mir, die wollen nichts mehr von mir haben. Dann zieht er aus und haut ab. Und genau das ist, wie wir im Glauben leben und den Teufel vertreiben. Dann haut er ab. Das ist eine Wahrheit, dass ich dir hier gerade bei dieser Gelegenheit weitergeben möchte. Der Teufel ist aus dem Himmel hinausgeworfen, in die Gottesferne. Und das ist wieder in die Hülle und er wird Tag und Nacht gequält. Aber alles, was lebt, lebt, weil Gott es will, dass es lebt. Weil Gott es will, dass es lebt. Dann werden die Menschen im Jenseits auch einen Leib bekommen. Denn es nützt nichts, wenn du nur ein Geist bist oder nur eine Seele bist, so irgendwo, ja, ein Gespenst, irgendwo weiße Wolke. Gott will, dass du einen Leib hast. Denn Jesus hat nach der Auferstehung auch einen Leib gehabt. Weiter. Wir leben hier schon im Glauben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Wir leben hier zur Verherrlichung des Herrn, zum Lob Gottes. Und wir können einen verherrlichten Leib haben in der Ewigkeit einst oder wir werden einen verdorbenen Leib haben. Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen, nicht nur irgendwie schleimen und Honig um die Ohren streichen. Wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen, wenn du nicht hier etwas tust für deine Seligkeit, für dein Heil, für deine Erlösung, du wirst einen verdorbenen Leib haben, du wirst ein Krüppel in der Ewigkeit sein, wirst ausgedorrt, verhungert sein, wirst leiden, wirst stöhnen, so wie der reiche Mann, ich leide hier große Pein. Und der arme Lazarus, wir kennen ja diese Geschichte, ist zwar nur ein Gleichnis, und der war in Abrahams Schoß, der hat in Frieden gelebt. Wir entscheiden, wie wir die Ewigkeit zubringen, eines Tages. Deshalb ist so wichtig, dieses Leben ist da für die Weichenstellung, für die Ewigkeit. Wir können hier Kinder Gottes sein oder Kinder des Teufels. Tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss. Wir haben alle die Unsterblichkeit, nur wo werden wir sein? Welcher Geist hat uns geleitet? Unsere Seele wird da sein und unsere Seele wird in der Ewigkeit schreien und stöhnen, wenn wir nicht mit Gott gelebt haben. Der Körper des Menschen ist hier ein Tempel des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes. Und Gott hat uns den Körper gegeben, damit Gott in unserem Körper zu Hause ist, damit Gott sich in unserem Körper verherrlicht. Und in der Bibel heißt es einmal, wer den Körper verdirbt, den Tempel Gottes verderbt, den wird auch Gott verderben. So viele Menschen passen auf ihren Körper nicht auf. Unser Körper ist ein Heiligtum. Wir sollten darauf achten. Wer ungesund lebt, unnormal lebt, ungeistlich lebt, ungöttlich lebt und antigöttlich oder antichristlich lebt, der muss sich eines Tages nicht wundern, dass er dann irgendwo aufwacht, wo er gar nicht aufwachen möchte. Denn wie man sich bettet, so liegt man, heißt es einmal in einem Sprichwort. Wer nichts für seine Seele tut, wer den Tempel Gottes verdirbt, der bekommt in der Ewigkeit seine Rechnung. Und manche werden dann sich wundern und sagen, warum hat man mir niemand gesagt? Deshalb predige ich. Deshalb rufe ich einfach hinaus und sage, Leute, schafft mit Furcht und Sicherheit und mit all dem, was in euch ist, eure Seligkeit. Das Sterben steht vor der Tür und die Bibel sagt uns, Mensch, bedenke, dass wir sterben werden, damit wir klug werden. Jeder Mensch sollte wissen, irgendwann bin ich auf der Reise durchgereist und ich bin vorbei, das Leben ist vorbei. Und so schnell geht das Leben vorbei. Und was wird es sein, was wir bereitet haben, was wir gemacht haben, was wir erreicht haben? Die Seele kann nicht sterben und der Geist kann nicht sterben. Aber was wird es sein, was wir hier in der sichtbaren Welt geschaffen haben? Viele haben für ihre Seele nichts getan. Sie haben die Seele verpennt, auf Deutsch gesagt. Sie haben verschlafen, so wie manche die Schule verschlafen haben. Deshalb sind sie dann irgendwo bei den Doofen gelandet und wundern sich, was ist mit mir los? Die anderen sind Profis, Professoren, haben eine Karriere gemacht und ich muss die Straße fegen, als Straßenfeger. Nur nebenbei. Die Seele kann nicht sterben, der Geist kann nicht sterben. So, wir haben es in der Hand. Was wird es sein, wenn wir nachher das Leben hinter uns gelassen haben, das sichtbare Leben? Gott ist nicht schuld, wenn wir in der Hölle, in der Gottesferne landen. Und Gott ist auch nicht schuld, wenn wir in den Himmel sind. Wir haben es selber in der Hand. Wir haben alle die Unvergänglichkeit in uns. Der Leib ist unvergänglich und ist da irdisch aus den Stoffen dieser Erde genommen. Wenn du hier heute dich kaufen möchtest, die Materie, die Stoffe kaufen möchtest, auf dem du bestehst, für 5 bis 10 Euro kannst du in der Apotheke die Grundstoffe kaufen. Diese Mineralien und worauf der Mensch besteht. Das meiste, worauf wir bestehen, ist Wasser. Und das andere ist nur ein bisschen so irgendwelche Mineralien, Stoffe dieser Erde. Das ist der Mensch. Aber er hat etwas in sich, diese Seele, und die ist nicht sterblich. Das Ewige ist von Anfang an in uns drin, von Gott eingehaucht. Was hilft dem Menschen, heißt es in der Bibel einmal, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was hilft ihm? Was hilft ihm? Ein Beispiel ist der reiche Kornbauer. Der war wahrscheinlich ein frommer Jude. Der hat gute Ernte gehabt, der hat Erfolg gehabt, der ist gesegnet worden und dann denkt er eines Tages, oh Gott, ich muss meine Scheune erneuern, vergrößern, die Ernte ist so groß, ich bin nur so gesegnet und dann will ich das alles wieder einbringen und dann will ich zu meiner Seele sagen, liebe Seele, Ruhe, du hast Frieden für viele Jahre. Und dann sagt eine Stimme, und heute Nacht wird man deine Seele fordern und wirst du das sein, was du bereitet hast. Viele Menschen denken, sie haben Ruhe für ihre Seele, wenn sie Erfolg haben, wenn sie gesegnet sind, wenn sie die Gunst Gottes haben. Und der Mann hat Gottes Gunst gehabt, aber er hat nur für den Leib gesorgt, aber nicht für seine Seele. Seine Seele ist verkümmert. Der Leib gehört zum sichtbaren Bereich, zu der vergänglichen Schöpfung. Und was wird es sein, wenn deine Seele gefordert wird? Was hast du zusammen aus deinem Leben gemacht? Die Seele des Menschen existiert ewig. Und es hat seine Konsequenzen. Wenn wir nicht für unsere Seele sorgen, verkümmern wir. Heute Nacht wird deine Seele gefordert. Und was wird es sein, dass du gespart hast, für das du gearbeitet hast, für das du dich abgerackert hast, für das du studiert hast, für das du geglaubt und gebetet hast und so weiter. Wem wird das gehören? Deshalb, es hat für mich Konsequenzen. Ich sorge für mein Dasein im Jenseits, für meine Seligkeit. Ich möchte nicht eines Tages mit leeren Händen vor Gott stehen. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich habe nicht die Begabung gehabt wie der und der und der. Das ist gar nicht wichtig. Gott fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was ist aus deinem Leben geworden? Ich bin von Gott und für Gott da, auf die Ewigkeit angelegt. Meine Seele, Geist und Leib müssen unsträflich bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi, dass er wiederkommt und dass ich dann vor ihm stehe, ihm begegne. Bei Gott gibt es nämlich keinen Raum und keine Zeit. Deshalb, wenn du heute stirbst, bist du gleich im Himmel oder in der Gottesferne. Manche denken, da werden noch 1000 Jahre kommen oder was weiß ich, wie viele Ewigkeiten noch kommen werden. Nein, bei Gott gibt es keine Raum und keine Zeit. Das ist alles jetzt, hier und so weiter. Wer heute seine Stimme hört, der soll sein Herz nicht verstocken. Ich lebe nicht nur für dieses Leben. Ich muss für dieses Leben leben. Ich muss arbeiten. Ich muss mein Bestes tun. Aber die Ewigkeit ist es, was mich erwartet. Die Ewigkeit ist der Zeitrahmen, in dem ich mich befinde. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Das irdische Leben ist nur wie ein Ausflug, eine Durchreise, eine Zwischenstation. Die Welt ist nicht mein Heim. Hier bin ich nicht zu Hause. Und wenn wir das alles uns bewusst machen, dann leben wir anders. Wir sind hier Pilger auf der Wanderschaft zwischen Geburt und der Auferstehung. Also Beerdigung und dann Aufwachen im Jenseits. Das ist alles. Und alles ist das, was wir hier jetzt in der Hand nehmen sollen, die Weiche dafür stellen. Und so wie ich mich hier bette, so geht es mir weiter. Und deshalb, Gott wird niemand verdammen und Gott wird auch niemand selig sprechen. Ich entscheide. Ich entscheide durch mein Leben, durch mein Verhalten, durch meine Einstellung, durch meine Beziehung, zu wem auch immer, für meine Ewigkeit. Mein Unterbewusstsein, mit dem ich zur Welt komme, bringe ich schon mit. Irgendwo habe ich eine Ahnung, da muss doch einen Gott geben. Wir alle tragen das Monogramm Gottes in uns. Ob wir glauben oder nicht, auch der Atheist. Denn sonst hätten die Atheisten nicht so große Kampagnen gemacht. Gott ist tot, Gott ist tot. Wenn er tot ist, wenn es ihn nicht gibt, müsste man keine Kampagne machen, keine Aktion machen, keinen Staatsapparat in Bewegung bringen. Gott ist tot. Wir kommen mit diesem Gottesbewusstsein zur Welt. Alle Menschen haben irgendwo in sich selbst ein Gottesbewusstsein. Und dann ist die Frage, was habe ich daraus gemacht? Habe ich Gott gesucht? Habe ich nach Gott gefragt? Habe ich mich für Gott interessiert? Oder habe ich gleichgültig dahin gelebt und dahin vegetiert? Mein Bewusstsein, habe ich dann mein Bewusstsein weiterentwickelt? Das bisschen, was ich weiß, von diesem verlorenen Paradies, aus dem wir kommen, denn die Juden sagen immer, der Mensch im Mutterleibe wurde von Engeln belehrt und als es zur Welt kam, das Kind oder der Mensch hat es alles vergessen. Und jetzt versuchen wir wieder ganz neu zu entdecken. Sind alle von Gott belehrt worden. Der Heide, wie der Fromme, wir sind von Gott belehrt worden. Und dann, was ist aus uns geworden? Lernen wir weiter? Erweitern wir unseren Horizont? Hier auf der Welt sind wir zur Weiterentwicklung der Erkenntnis Gottes. Dass wir Gott mehr und mehr begreifen. Wir sind hier zur Verschmelzung mit Gott. Das ist ein Gesetz, ein Gebot Gottes. Wir sollen eins werden mit ihm. Nicht nur mit der Welt, mit den Menschen ringsherum. Zu viele Menschen versuchen sich nur Beziehungen zu knüpfen, also human zu sein, menschlich zu sein. Nein, Gott will, dass wir zuerst mal mit ihm eine Beziehung aufbauen. Wir sind hier auf dieser Welt, um neue Erfahrungen zu machen und das, was wir in unserem tiefsten Unterbewusstsein wissen, neu zu entfalten und zu entwickeln. Ich spüre, ich weiß, da muss was geben. Und wenn es einen Gott gibt, wo ist er denn? Und dann fängt er die Suche nach Gott an. Ich bin hier zur Reifung, zu neuen Entdeckungen und Erfahrungen, neue Welten zu erschließen, die Welt Gottes insbesondere. Hier darf die Seele keinen Schaden nehmen in dieser Welt. Das ist Gottes Wille. Aber hier kann sie Schaden nehmen, wenn ich mich auf die falsche Fährte begebe, wenn ich mich von verführen lasse, wenn ich manipulieren lasse. Ich werde dann zu Dingen geleitet und so weiter, die ich gar nicht wollte. Und das merke ich hinterher, das war es gar nicht, was ich wollte. Und dann frage ich mich auch immer wieder, und das ist, warum ich Christ wurde. Ich habe mich immer wieder gefragt, Johannes, ist das wirklich alles, was du erreicht hast? Du hast gelernt, du hast Beruf gelernt und du hast studiert, du hast machst Geld und du hast Erfolg. Und ist das wirklich alles? Und ich habe gemerkt, nee, das ist nicht alles. Es muss noch mehr auf dieser Welt geben, als nur Geld, Erfolg, Karriere oder was auch immer ist, dass man viel von dieser Welt gesehen hat. Es muss noch mehr geben. Hier versuchen wir, die Rätsel der Seele zu lösen. Warum bin ich hier? Und ein Grund ist, auf dass ich Jesus erkenne. Nicht nur Gott. Gott erkennen die meisten Leute an. Auch die Esoteriker, auch die Buddhisten, die Hindus, die Moslems, alle haben Gottes Respekt und sind gottesfürchtig. Die Juden, die Christen. Aber es geht darum, Christus zu erkennen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, das wahre Leben. Das ist der Grund, warum wir hier sind, Jesus zu erkennen. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist schrecklich. Da den Teufel, wer Jesus nicht hat, der hat den Teufel, den anderen. Der kann nicht das wahre Leben haben. Der hat den Tod, den Räuber, den Dieb in sich. Hier muss ich meine Seele einfach sagen, Seele, frag nach dem Herrn, frag Gott, suche Gott. Die Seele hat einige Aufgaben zu lösen. Und ich muss hier selber darauf achten, dass meine Seele bewahrt werden wird, dass meine Seele keinen Schaden nimmt. Und dass meine Seele in Gott ruht. Ich bin hier auf der Welt, um mit Gott eine Verbindung zu bekommen. Und die einzige Brücke zu Gott ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Ich bin hier auf dieser Welt, um mich mit Gott zu verschränken, zum Verschmelzen, zu vereinen, um hier Gott zu begegnen. Dazu bin ich da. Dieser Materie, dieser Stoff, dieser Stück Lehm, Stück was weiß ich, Erde, Stock Wasser, dieses Stück Wasser, das muss ich mit Gott verbinden und verschmelzen. Ich bin hier, um Gott zu treffen. Und erst dann, wenn ich Gott getroffen habe, ist meine Seele ruhig und gelassen. Erst dann. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, heißt es einmal in der Bibel. So schreit meine Seele nach Gott. Und wir versuchen die Seele wie mit allen möglichen Zeugs abzufüttern. Wie ein Staubsauger. So viele Menschen sind wie ein Staubsauger. Die schlucken alles, um die Seele zu beruhigen, aber das ist alles nur Mist und Dreck und Müll. Die Seele braucht was anderes, braucht etwas Unsterbliches, etwas Ewiges, etwas Bleibendes. Mein Bewusstsein sucht eine Verbindung zum Unterbewusstsein, zum Unsichtbaren, zu dem verborgenen Gott. Das ist, wonach ich suche und frage. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Die Frage sucht immer die Antwort. Das Problem sucht immer die Lösung. Der Mensch sucht Gott, weil er ein Ableger von Gott ist. In aller Liebe. Er ist ein Ableger. Und er kann erst glücklich sein, wenn er sich wieder mit Gott verbunden hat, sich mit Gott vereinigt hat. Der Mensch ist nur ein halber Mensch, solange er Gott nicht kennt. Ein halber Mensch. Er hat etwas in sich, aber das muss zusammenpassen. Und im Altertum, wenn zwei Reisende auseinandergegangen sind, in die Fremde gegangen sind, haben sie ein Stück genommen von Ton, das zerbrochen, und der eine hat ein Stück eingesteckt und der andere hat das andere Stück mitgenommen. Und wenn sie sich wieder nach Jahren trafen, haben sie diese zwei Stücke genommen und versucht, passen sie zueinander. Und das ist, wozu wir da sind. Wir müssen herausfinden, passe ich zu Gott, passt Gott zu mir? Große Frage. So. Eine Frage sucht die Antwort, ein Problem sucht die Lösung. Der Mensch sucht, was passt zu mir? Und deshalb, als der Mensch im Paradies war, dieser liebe Adam, unser Großvater, der hat gemerkt, du, ich bin ganz allein, ich habe nichts, was zu mir passt. Das Pferd passt nicht zu mir, der Hund passt nicht zu mir, der Affe passt nicht zu mir. Wer passt zu mir? Und dann hat Gott etwas geschaffen, die Eva, das zu ihm passt aus seiner Rippe. Und wir brauchen auch etwas, das aus der Rippe des Menschen passt, aus der Rippe Gottes passt. Das ist Herr Jesus Christus. Wer ihn hat, hat das ewige Leben. Es ist so wichtig, dass man den entdeckt, aus dem das Leben kommt. Dem Ursprung aller Dinge. Und wenn man das eine löst, dann lösen sich plötzlich all die anderen Probleme. Und das meiste, was wir hier auf dieser Welt haben, die ganzen Probleme, was die Menschen haben, Depression und Krankheit und Leiden und so weiter, kommt nur daher, weil man nicht die andere Hälfte hat, weil die andere Hälfte verloren gegangen ist. Wer aber begreift, dass die materielle Welt nicht alles ist, was ich brauche, es existieren noch andere Welten, es gibt noch was ganz anderes in dieser Welt, dann sucht man, bis man es gefunden hat. Man bleibt nicht ruhig. Die losgelöste Welt von Raum und Materie, diese innere, sucht das innere, sucht Geist und Leben. Was ist es? Ist das wirklich Essen und Trinken, Saufen und Fressen, Sex und was weiß ich alles? Ist das wirklich alles? Das ist nicht alles. Und die Menschen stürzen sich in Begierde, in Lust und denken, das ist das Leben. Ich genieße das Leben in vollen Zügen. Und schau die Leute, die das Leben in vollen Zügen genossen haben. Wir singen ein schönes Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen, mich weit von der Erde los. Verstehst du? Das ist der Mensch. Er sucht, was er nicht findet, in Liebe und Glück und Geborgenheit. Die losgelöste Welt von Raum und Materie, die hat sich, ja, die sucht, was, wo kann ich leben, wie kann ich leben? Auf den Bahamas, auf Malediven, wo kann ich richtig glücklich sein, entspannen? Und selbst da, sogar im Paradies, war die Schlange, ist der Teufel, ist das Böse, ist das Negative. Selbst in den perfektesten Häusern. Dieser Tage hat mich jemand geschrieben und mich irgendwie angefragt, ja, die Christen, die Gott zusammengeführt haben, die könnten glücklich sein, aber ich habe eines festgestellt, die meisten Leute sind nicht von Gott zusammengeführt. Die meisten haben sich irgendwo an der Snackbar um die Ecke kennengelernt, sich irgendwo begegnet, die gefällt mir oder der gefällt mir und so weiter. Nein, es geht nicht nur, dass das Äußere gefällt, sondern stimmt die Seele, die Chemie zu dem anderen. Und bei den meisten Leuten heutzutage, sonst wären sie nicht so viel laufend geschieden und würden als geschieden rumlaufen, da stimmt die Chemie nicht. Und so viele Christen wären nicht unglücklich, wenn die Chemie zwischen ihnen und Gott stimmen würde. In aller Liebe, die Chemie, der Geist, die Seele, nicht nur der Körper und nicht nur das Materielle und nicht nur das Sichtbare, diese Chemie, stimmt die Chemie? Seit ich Christ bin, erlebe ich einen intensiven Austausch zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bin begeistert und ich würde kein anderes Leben mehr leben wollen, als nur dieses Leben als Kind Gottes. Einfach diesen Austausch. Ich bin im Fleisch und ich bin doch nicht im Fleisch. Ich bin irgendwo, verstehst du, mal außer mir. Und das bin ich öfters außer mir. Nicht nur, wenn ich einen Rausch habe oder Drogen genommen hätte oder was weiß ich. Ja, ich weiß, was es bedeutet, außer sich zu sein. In Christus. Paulus sagt, ich weiß nicht, wo ich war, aber ich war außer mir und ich sah unaussprechliche Dinge. Und weißt du, was er gesehen hat? Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was keines Menschen Herz geglaubt hat? Unaussprechliche Dinge. Und ich weiß, als ich gefastet habe, und ich habe öfters gefastet in meinem Leben, habe ich Dinge gesehen, Dinge gehört, Dinge begriffen, was man in keine Schulbücher liest. Und ich bin meinem Gott dankbar, dass ich das tun konnte und geschafft habe. Es ist nicht mein Verdienst, es ist Gnade. Ich durfte Dinge sehen, das Jenseits, ich durfte im Jenseits Dinge erleben, erfahren, was man nicht einmal in der Bibel liest. Entschuldigung, manche Leute denken, nur was in der Bibel ist, das ist die Wahrheit. Nein, die Bücher können gar nicht fassen, was alles Gott gemacht hat. Diese unsichtbare Welt. Irgendwann die nächsten Tage wird er darüber noch ein bisschen mehr sagen. So, mein Geist und meine Seele, die ruhen in Gott. Ich bin in Gott geborgen. Selbst wenn ich mitten in der Hölle wäre, und ich war öfters mitten in der Hölle, ich meine irdisch gesehen, in Krisen, in Orkane, in Stürme, in Katastrophen, in Nöten, aber ich wusste, ich bin geborgen in Gott. Das kann man gar nicht ausdrücken, das kann man niemand erzählen. Die sagen, du spinnst. Und ich spinne öfters, glaub ich das. Ich bin in Gott geborgen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Das kann man nicht erklären. Du bist verrückt. Ja, und wir sind öfters verrückt. Versetzt an himmlische Örter. Das war ich. Und das bin ich, und das möchte ich immer wieder sein. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wenn ich meine Knie beuge vor Gott und mit Gott rede und mit Gott spreche, bin ich plötzlich woanders. Ich habe mal erlebt, ich komme aus meinem Zimmer raus, aus der Gebetsfest, also praktisch habe mit Gott gesprochen, sagt meine Frau, Johannes, was ist mit dir los? Du strahlst. Ja, und wenn wir aus der Gegenwart Gottes kommen, strahlen wir. Da brauche ich keine Drogen. Da brauche ich keine irgendwelche Mittel, um da high zu sein. In Gott kann ich high sein, also in der Höhe, wirklich auf der Halleluja-Höhe. Wie der Geist gibt auszusprechen, da erlebe ich Dinge, da Da höre ich Sachen, die ich nie gehört habe, die ich nie begriffen habe. In meiner Bibel heißt es weiter, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und die anderen, und jetzt bitte, halte ich fest, ich predige die knallharte Botschaft. Ich weiß nicht, wie lange ich noch predigen darf und kann, aber ich sage die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wer nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, der ist vom Teufel geleitet. Von dem anderen, von dem Belzebub. Und da muss ich nicht wundern, wenn es ihm schlecht geht. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Dieser Seele in dir. Ich weiß nicht, wie groß deine Seele ist. Es kann sogar faustgroß sein. Kann es nur ein Körnchen sein. Es spielt keine Rolle. Dir geht es, wie es deiner Seele geht. Dieser Chip in dir, das ist die Seele. Der Chip, den Gott in dein Leben eingepflanzt hat. Das dein Leben bestimmt. Das dein Leben dirigiert. Wie es dem geht. Diesem Informationsaustausch. Du kannst entweder geistig tot oder geistig lebendig sein. Zwei Möglichkeiten hast du. Entweder du verkümmerst, ruinierst dich selbst oder du blühst so richtig auf. Diese Gene, dieses DNA, das Göttliche in dir, das hängt davon ab. Es kommt bald Frühling, pass auf, plötzlich grünt alles, plötzlich wächst alles, plötzlich blüht alles, plötzlich surrt und summt alles. Du sagst, wie kommt das alles? Diese Erde erwacht, obwohl sie tot war, erfroren und so weiter, macht nichts. Plötzlich dieses DNA, dieses, wir haben eine Erinnerung, wo kommt das her? Eine positive Erfahrung, das lebt wieder neu auf. Und so ist der Mensch, der hat etwas in sich von der unsterbliche Gott, Gottes. Gott hat seinen Odem in ihn hineingehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Mensch ist ein höheres Wesen, verstehst du? Er ist nicht mehr ein Vieh, das dressiert wird und dirigiert wird und bestimmt wird und, was weiß ich, kommandiert wird. Nein, er hat ein Ich, er hat einen Willen, so wie Gott einen Willen hat und der Wille geschieht. So hat er einen Verstand, der hat ein Gefühl, der hat alles. Und er hat eine Sprache, der kann kommunizieren, kann sagen ja oder nein, will ich oder will ich nicht. Dein Körper, die innere Welt in dir, die kann alles wahrnehmen und es bleibt. Und das, was du hier lernst, das lernst du für die Ewigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir Wort Gottes verinnerlichen, in uns aufnehmen. Das, was wir hier verwirklichen durch die Gnade Gottes, das nehmen wir mit und alles andere bleibt hier. Dein Geld bleibt hier. Bleibt hier, deine Krankheit bleibt hier, deine Medikamente bleiben hier, dein Testament bleibt hier. Der ganze Krusch, was du sich so alten gehäuft und angesammelt hast, alles bleibt hier. Nur das, was du in dir gelernt hast, was du begriffen hast, was du erkannt hast, was du aha gesagt hast, das ist, was du mitnimmst. Deshalb, wir sollen Schätze sammeln für den Himmel, für die Ewigkeit. Arm ist der Mensch, der nur das hat, was er hier hat. Sein Bankkonto. Sein Sparbuch oder was auch immer ist. Wir spüren, das ist doch nicht alles. Da muss noch mehr geben. Und etwas schreit in uns, etwas drückt uns, etwas quält uns und etwas beunruhigt uns, bis wir Ruhe in Gott finden. Der Mensch ruht erst, wenn er Ruhe in Gott hat. Der innere Mensch. Hier auf dieser Erde. Und du wirst keine Ruhe bekommen, du kannst alles machen, alles unternehmen, kannst dich entspannen, kannst zu den Yogis reisen, irgendwo nach Indien, in Ashram und so weiter. Du wirst keine Ruhe finden, keinen Frieden finden, es sei denn, du findest Ruhe in Gott. Ruhe in Gott. Und diese Ruhe in Gott, das geht dann übers Grab hinaus, über den Tod hinaus. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Der wird weiterleben, aber manche sind schon gestorben, bevor sie sterben. Schau doch die Menschen an, die vegetieren dahin. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Lass es mal zergehen. Verdirbt, wenn er stirbt. Während des Erdendaseins ist unsere Welt, die innere Welt, die Vorstellung von Gott, mein Unterbewusstsein, und so weiter, an meinen Körper gebunden. Ich kann mich nicht jetzt auflösen in nichts und daher schweben wie ein Geist. Es ist an meinem Körper gebunden, aber in dem Augenblick, wo ich sterbe, wo ich meine Augen zudrücke, bin ich bei Gott. Und der irdische Mensch, der vergeht, und jetzt bekomme ich etwas Himmlisches, etwas Göttliches, etwas Geistliches, etwas Ewiges, etwas, was nicht vergeht, was nicht mehr vergänglich ist. Und da ändert sich plötzlich so vieles. Das, was hier einfach so wichtig war, ist plötzlich unwichtig. Hast du schon mal gesehen, wenn Menschen sterben? Da ist denen nicht mehr wichtig, wer füttert die Tiere, wer putzt das Auto, und verstehst du, oder wer räumt auf? Das ist alles so Nebensache. Das interessiert doch niemand mehr. Da ändert sich mit dem Tod so vieles. Alles Irdische ist so unwichtig, so nebensächlich. Da hört das Gehirn auf zu denken. Aber die ganzen großen Gedanken, die ganzen Spinnereien, die Erkenntnisse sind plötzlich alles unwichtig. Wichtig ist nur, was bin ich in Gott geworden oder durch Gott geworden? Wie habe ich dieses Pfund, was Gott mir gegeben hat, wie habe ich das multipliziert, vermehrt, erweitert? Wie habe ich meinen Horizont erweitert? Und deshalb ist es so wichtig, wenn der Körper die Seele freilässt und wir das hier, dieser Erde überlassen, was bleibt? Was bleibt von meinem Leben? Und wir hinterlassen alle Spuren. Spuren, in die andere gehen werden oder auch nicht, das ist vollkommen egal. Aber wir hinterlassen etwas, Spuren, die Gott in unserem Leben sieht und uns zur Rechenschaft zieht. Die Ewigkeit wartet auf uns. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen in die Ewigkeit, ihr Lieben. Und mit dem Tod startet das neue Leben an, in unserem Dasein. Mit dem Tod. Und was wird es sein, was du bereitet hast, guter Mann, guter Bauer, lieber frommer Mensch? Was wird es sein? Der Mann war gesegnet von Gott, aber der hat auf die falsche Pferde gesetzt. Was wird es sein, was du gesammelt hast? Was wird es sein, was du erreicht hast? Was wird es sein, was du erwirtschaftet hast? Es geht mir heute um die Unsterblichkeit des Menschen, meine Persönlichkeit. Und meine Persönlichkeit ist mehr als, was du hier gerade siehst, Johannes Matutis. Das ist mein ganzes Wesen. Und zwar in meiner ganzen Gesamtheit, von meiner Geburt bis zu meinem Tod. Meine Persönlichkeit. Auf dem Berg der Verklärung erscheint Moses und Elia, den Jüngern und so weiter. Und der Reiche, wir sehen überall, die Persönlichkeit lebt weiter. Und zwar, die erkennen, das ist Elia, das ist der Moses. Oder der reiche Mann, der erkennt den Lazarus. Mann, das war dieser Mann, der mir vor der Tür gelegen ist. Denn die Hunde, da die Wunden geleckt haben, das ist der Lazarus. Und er erkennt sofort diesen alten Abraham, der Jahrtausende davor gelebt hat. Das ist Abraham. Unsere Persönlichkeit geht weiter, lebt weiter, auch wenn wir schon lange nicht mehr da sind und nicht mal mehr im Geschichtsbuch drin stehen. Im Jenseits kennen sich die Leute wieder. Wie auch immer, das ist der Abraham, das ist der reiche Mann, das ist der Lazarus, das ist der Moses, das ist der Elia. Und alles, was von Gott kommt, hat einen Zweck. Alles, was von Gott kommt, hat einen Zweck. Und zwar, es geht für die Ewigkeit. In der Bibel heißt es, so wie der Regen vom Himmel fällt und so weiter und die Erde befruchtet und so weiter und damit die Erde wieder Samen bringt, damit was aufgeht und so weiter. Und so ist auch sein Wort. So ist auch der Mensch. Der Mensch ist auch eine Erfindung Gottes. Eine Idee Gottes. So ist auch der Mensch. Wenn ich immer Beerdigung halte, versuche ich den Leuten, vor allem den nichtgläubigen Leuten zu erklären, was ist das Leben des Menschen. Es ist wie ein Regentropfen, das vom Himmel fällt und wieder zum Himmel aufsteigt. Es erscheint mal als Wassertropfen, mal als Dampf, mal als Schneeflocke und mal als Nebel. Aber es bleibt immer in der Zusammensetzung der Moleküle H2O. Immer das Gleiche, nur eine andere Erscheinungsform. Und was du jetzt bist, bist nur eine andere Erscheinungsform. Und wenn du in der Ewigkeit bist, hast du auch eine andere Erscheinungsform. Da bist du halt eine Wolke, ein Dampf, eine Schneeflocke, was auch immer, H2O. Und jeder Mensch ist so ein Tropfen, hat so ein Päckchen in sich, ist so ein Samenkorn, jeder Mensch. In der Wissenschaft spricht man von Atom. Du bist ein Teilchen von einem Atom, du bist also ein Kern in dir und dieser Kern kann nicht zerstört werden, kann nicht gespalten werden, auch wenn die Wissenschaftler können und glauben, sie könnten das, aber die richten nur Unheil an damit. von Gott, was von Gott ausgeht. Das ist so ein Kern und diese Elektronen und alles, was drumherum ist, die kreisen um einen. Und was du erlebst in deinem Alltag und so weiter, kreist so viel, ist um diesen kleinen, winzigen Korn, um dieses Menschlein. Von allen Seiten umgibst du mich, Gott. Das erlebst du. Das sind die Menschen, das sind die Freunde, das sind Bekannte, das sind deine Feinde, das sind deine Gegner, das sind deine Schwierigkeiten. Die ganze Masse umgibt dich. Aber du bist dieses Kernchen. Alle Elektronen kreisen um dich und das geben die Stabilität, das machen dein Leben aus. Hier. Aber das geht auch wieder weiter in der Ewigkeit. So ist auch das Leben. Gott kreist mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit um uns, damit wir funktionieren. Wir funktionieren hier, aber auch dann nachher drüben. Wir haben ein tolles Bild in der Bibel. Der Prophet Hesekiel sieht ein merkwürdiges Bild, eine merkwürdige Vision. Er sieht überall Leichenteile, nicht Leichenteile, sondern Knochen. Und diese Knochen verteilt auf einem großen Feld, verteilt und plötzlich kommt der Geist Gottes, dieser Odem Gottes und der Herr spricht oder der Prophet soll sprechen und plötzlich kommen Knochen zu Knochen, Gebein zu Gebein und plötzlich jedes Stück Knochen an dem Platz, wo es hingehört, in diesem Skelett. Und der Prophet staunt und sagt, wie funktioniert das? Alles kommt wieder an seinem Platz dort zurück, wo es hingehört. Oberknochen zum Unterknochen, Knochen, Zehknochen, Arme, Gelenke, sogar deine Bandscheiben kommen zusammen wieder an dem Ort, wo sie hingehören, ohne dass du irgendwelchen Vorfall hast. Dieses steht alles da perfekt vor Gott. Und dann der Odem des Herrn spricht weiter und der Prophet soll sagen, es geschehe so. Dann passiert plötzlich, dass Fleisch drüber wächst, da kommt wieder der Odem Gottes hinein in diese toten Gebeine. Das ist der Mensch. Nichts kann zu nichts zerfallen. Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Und Gott weiß ganz genau, deine Knochen sind nummeriert. Und erschreck mich, nicht einmal deine Knochen, sondern sogar deine Haare. Gott hat deine Haare gezählt auf deinem Haupt. Und kein Haar fällt auf die Erde ohne dem Wissen Gottes. Und wie viele Haare gehen die beim Kämmen aus? Denk drüber nach. Nichts kann zu nichts zerfallen. In Gott leben die unsere Toten weiter. Sie haben ein anderes Bewusstsein, nicht mehr dieses Bewusstsein, was wir hier haben. Sie haben ganz andere Sinne. Weißt du, was wir hier haben, ist nur irdische Gesinnung, nur Essen und Trinken, Bedürfnisse. Hier leben wir vom Bauch oder für den Bauch, für unsere Bedürfnisse. Aber wir haben von Gott etwas anderes verheißen. Und viele Menschen, die dann bei Gott sind, die erleben Dinge, auch wenn sie so kleinen Ausflug machen, wie ich manchmal das tun darf durch die Gnade Gottes. Sie sehen Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz geglaubt hat. Für mich ist die Bibel kein Geschichtsbuch. Verstehst du, wo die, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, 7000 Jahre, da ist die Menschheit alt. Von wegen, von mir aus kann die Menschheit Milliarden von Jahren alt sein. Nur, was wir in der Bibel haben, ist Heil und die Heilsoffenbarung, wie Gott sich offenbart, was ist der Sündenfall und eine Anleitung zum Leben, das ist die Bibel. Die Bibel ist für mich kein Geschichtsbuch und kein Geologiebuch und kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Buch der Erlösung, des Glaubens. Und es beschreibt uns, wie wir zu Gott kommen können. Es beschreibt uns die Offenbarung Gottes und den Weg Gottes zu uns Menschen. Wie Jesus kam, das ist die Bibel. Die meisten Leute erwarten von der Bibel alles Mögliche. Ein wissenschaftliches Buch, ein Geschichtsbuch. Da sind nette, schöne Geschichten drin. Aber es ist noch lange kein Geschichtsbuch, sondern durch die Geschichten will uns Gott, zu uns Gott persönlich sprechen. Du kannst dein Bewusstsein nicht durch dein Nachdenken erweitern, sondern nur durch die Offenbarung Gottes. Und deshalb sammelt Schätze, die im Himmel sind und vom Himmel kommen. Und wir brauchen diese Offenbarung Gottes. Und nur durch die Offenbarung Gottes kommen wir dem Leben auf die Spur. Ich lebe, weil er lebt. Ich bin da, weil Gott da ist. Ich bin gesegnet, weil Gott mit mir ist. Verstehst? Plötzlich begreife ich, alles was ich bin, bin ich allein aus Gnaden Gottes, ohne dass ich mich rühmen kann und was einbilden kann. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Für den hat die Materie keine große Bedeutung mehr. Deshalb sagst du so frei weg, junger Mann, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und du wirst einen Schatz haben im Himmel. Hängt nicht an dieser Welt dran. Diese Welt ist nicht alles. Hängt nicht an dieser Welt. Du brauchst nichts Materielles, um glücklich zu sein. Weißt du, was du brauchst? Liebe und Geborgenheit, um glücklich zu sein. Und das haben die wenigsten. Verstehst du, Liebe und Geborgenheit. Und die suchen Liebe und Geborgenheit. Du kannst Liebe und Geborgenheit nicht kaufen. Und auch nicht erarbeiten. Der Glaube ist eine gelöste Welt. Gelöst vom Materialismus. Gelöst von Raum und Zeit. Wenn du in Gott bist, du bist verloren. Sagst, oh Herr, ich bin so glücklich. Da hören wir dieses schöne Lied, oh happy day. Oh glücklicher Tag, seit Jesus in mein Leben kam. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Und da vergisst du alle anderen schönen Tage, die ganzen Festtage und so weiter. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist der schönste Tag deines Lebens. Und dann fixierst du dich auf das Wesentliche. Wenn ich dich nur habe, sagt uns der Psalmist, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, wenn ich dich nur habe. Materie ist nichts anderes als nur ausgedehnte Sache der unsichtbaren Welt. Das Stück Holz hier ist nichts anderes wie eine Ausdehnung der Ewigkeit. Irgendwo ist ein Baum gewachsen, irgendwo ist ein Baum entstanden und daraus hat man dann einen Pult gemacht oder einen Stuhl gemacht oder einen Tisch gemacht. Aber das alles vergeht. Der Baum vergeht, die Materie vergeht. Und du kannst sie zwar jetzt wahrnehmen, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist Geist und Seele. Geist und Seele dehnen sich nicht aus. Die können nur bereichert werden. Die können nur gefüllt werden. Unser Leben soll nicht mit Jahre gefüllt sein, sondern unser Jahre mit Leben. Das ist so wesentlich. Nicht nur, ich bin jetzt 100 Jahre alt. Nein. Verstehst du? Du solltest, selbst wenn du 10 Jahre alt bist, verstehst du, kannst ein erfülltes Leben haben. Ich habe mal in Heilbronn ein Mädchen beerdigt müssen, sie war 17 Jahre alt. Nettes Mädchen, aber irgendwie ist sie plötzlich verstorben. War ein ganz liebes Kind, hat nichts was Böses getan. Sie saß in der Versammlung, sie war in der Jugendstunde und ich bin da gesessen und habe gedacht, lieber Gott, was sage ich jetzt bei der Beerdigung? Was erzähle ich den Leuten bei der Beerdigung? Was sage ich der Mutter bei der Beerdigung? Und Gott hat mir einen Gedanken, ein Wort gegeben. Sie war früh vollendet. Früh vollendet. Sowas gibt es auch. Früh vollendet. Und manche Menschen sind schon alt und sind immer noch nicht vollendet. Früh vollendet. Gott hat uns das Wollen und das Vollbringen gegeben, damit wir früh vollendet werden. Und je früher du vollendet wirst, desto besser für dich. Wir haben in der Bibel einen Apostel, dieser Jakobus, der wurde geköpft. Ich weiß nicht, ob er überhaupt 3 Jahre gedient hat als Apostel. Der Herodes, der dann den Petrus verhaftet hat und hat gedacht, jetzt mache ich ein großes Werk, jetzt werde ich noch den Petrus töten und so weiter. Der Apostel Jakobus, der wurde früh vollendet in der Ewigkeit abgerufen. Der hat keine großen Werke getan für den lieben Gott. Die Welt missioniert, die Welt evangelisiert und die Welt bekehrt. Nein, der ist früh vollendet in der Ewigkeit gegangen. Und deshalb, die Frage an dich und mich ist, bin ich schon auf dem Weg der Vollendung? Auf dem Weg der Heiligung? Meine Bibel sagt, jaget nach der Heiligung, ohne diese Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Früh vollendet. Früh sich von der Welt getrennt. Früh alles aufgegeben. Früh sich von all diesen Dingen gelöst. Früh nichts mehr wichtig genommen. Wir fragen uns oft, warum ist dies und jenes? Warum ruft der liebe Gott früher die Menschen zu sich? Als ich da neulich geschrieben habe, meine Heide ist schon zum zweiten Mal, feiert ihren Geburtstag im Himmel, hat mir jemand geschrieben, diese Person war bei der Taufe, ihrer Taufe, als sie als 12-jähriges Mädchen getauft wurde, schrieb mir diese Frau, sagt, als Pastorenfrau, ich war dabei, als deine Heide getauft worden ist. Sie war so neugierig nach Gott, sie war so gottsuchend, sie war ständig in der Versammlung, sie hat ständig den Herrn geliebt. Also, sie ist jetzt bei Jesus. Verstehst? Aber als sie 12 Jahre war bei der Taufe, sie hat Gott gesucht, Gott geliebt, früh vollendet. Also ich habe keine Probleme. Wir werden auch früh vollendet durch Krankheit, wir werden früh vollendet durch Kummer, durch Sorgen, durch Schwierigkeiten, durch all diese Probleme. Auch das trägt bei zur Frühvollendung. Und manches, man muss doch gar nicht groß leiden und so weiter. Du wirst auch so wie dieses 17-jährige Mädchen bei mir in Heilbronn. Früh vollendet. Ich weiß heute noch, das hat mein Herz berührt. Er sagt, lieber Gott, ich möchte früh vollendet werden. Einfach, dass ich dieses Ziel erreiche. Und unser Ziel ist die Vollendung. Die Vollendung des Glaubens. Nicht mehr und nicht weniger. So. Der Geist und die Seele ist es, was unser Körper, unsere sichtbare Welt beherrschen sollte. Einfach, dass das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist so, diese Ausdehnung. Der Geist gehört untrennbar zur Materie. Und es ist so wichtig, dass wir unsterblich sind und dass wir einfach auf diese Frühvollendung hinwirken und hinarbeiten. Und auch in der Gemeinde. Mein Ziel ist, dass wir früh vollendet werden. Nicht, dass wir große Weltevangelisten werden. Was nützt es? Wir gewinnen die ganze Welt für den lieben Gott. Und sind wie der Billy Graham. Und nehmen Schaden an unserer Seele. Es nützt nichts. Du kannst ein Papst werden sogar. Der Papst spricht in einem einzigen Gottesdienst zu mehr Menschen, als der Apostel Paulus und Jesus Christus und die Apostel zusammen gesprochen haben. Was nützt es? Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seine Seele? Das Gehirn, das Denken, die Gefühle, der Wille, der Kopf gehört zum Menschen. Und deshalb ist so wichtig, was ist in deinem Kopf los? Was ist in deinem Kopf los? Na, ihr habt einen Tumor oder was weiß ich, ein Geschwür. Nein, was für Gedanken treiben dich? Du kannst vielleicht vieles nicht erklären, aber die Frage ist, was ist in deinem Kopf los? Denn dein Kopf bestimmt dein Leben, dein Denken. Was im Gehirn geschieht, bestimmt dein Alltag, unser Wohlsein, unser Wohlbefinden und sogar unsere Ewigkeit. Was geht in deinem Kopf vor? Was denkst du von morgens bis abends spät? Was ist dein erster Gedanke und was ist dein letzter Gedanke? Wer gießt die Blumen? Wer ackert den Acker? Oder wer macht das und das? Materie und Geist stehen in einer Wechselwirkung. Weißt du, sie ergänzen sich. Das Irdische ist da, ist eine Herausforderung für mich. Wie gehe ich damit um? Was haben mir die Dinge zu sagen? Was hat mir die Krankheit zu sagen? Krankheit ist auch eine Sprache Gottes. Die meisten denken, der liebe Gott muss gleich vom Himmel mit drohender Stimme, mit Donner und Blitz, mit Glanz und Gloria mit uns reden. Nein, Krankheit ist auch eine Sprache des Körpers und eigentlich nicht des Körpers, sondern der Seele. Die Seele schreit, mein Körperchen, bitte hilf mir, ich verhungere, ich bin unterernährt, unterentwickelt, unterbeleuchtet. Was du isst, siehst und hörst, das, mit wem du umgehst, das bestimmt deine Seele, das bestimmt deine Ewigkeit. Überleg einmal, dein Jenseits, mit dem, was du hier umgehst. Was nützt es, wenn der Mensch alles gewinnt? Und doch seine Seele ruiniert und dann in Gottes Ferne flieht und es wird ihm keine Stätte gefunden. Als ich meine Blicke im Jenseits mal tun durfte, ich habe so viele Menschen gesehen, ich habe gefragt, was ist denn das? Die fliegen durchs Universum wie Kometen, wie Asteroiden. Verstehst du, sie fliegen und hängen und zappeln, verstehst du, was ist das Leben? Das ist nicht, und dann irgendwann kommen die wieder mal am Thron Gottes vorbei. Was nützt es? Die Welt, das System hat den Menschen geschadet. Nur sich zu behaupten, zu beweisen, wir sind was, wir können was, wir haben was. Für wen? Die Materie beeinflusst dein Inneres und du merkst oft gar nichts. Wenn du siehst, wie es den Gottlosen geht, lass dich nicht irritieren. So wie dieser Dichter da in der Bibel. Oh, wie geht's den Gottlosen so gut? Die sind dick und fett und wanzig und ranzig und was weiß ich alles. Und der Gerechte muss so viel leiden. Und dann, bis dass ich ging ins Heiligtum und ich sah, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Wenn du auf die Gottlosen neidisch und eifersüchtig bist, weißt du, dann hast du etwas noch nicht begriffen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Mensch braucht innere Werte, bleibende Werte. Und zu diesen inneren und bleibenden Werten müssen neue Werte dazugewonnen werden. So wie da in der Bibel die Geschichte von den Funden. Alles, was du hier erlebst und hier verinnerlichst, das bleibt in der Ewigkeit. Das, was bei dir in Fleisch und Blut übergeht, dass du sogar nachts zum Herrn träumst. Halleluja. dass du den offenen Himmel siehst, wie der Jakob dort in der Fremde. Alles, was du hier erlebst und verinnerlichst und dir zu eigen machst, das bleibt in der Ewigkeit. Aber so vieles, die Leute lernen nur für ihr Leben, aber nicht für das Leben selbst. Die lernen nur für die Schule. Und ich werde nie vergessen, als der Lehrer, das war kein Christ, aber der sagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und Christen, ihr lernt für euer Leben. Oder nicht? Dann verblödet ihr halt. Aber wir lernen für unser Leben. Alles, was wir hier erleben, verinnerlichen und so weiter, zur Gewohnheit werden lassen, zur Selbstverständlichkeit, was wir hier begreifen, das ist für die Ewigkeit. Früh vollendet, ich werde es nie vergessen. Ich sehe dieses blonde Mädchen noch. Früh vollendet. Du nimmst mit ins Jenseits. Egal, wenn du auch 17 Jahre alt bist. Wir leben für das Jenseits, nicht für das Diesseits. Deine hiesigen Erfahrungen und Einstellungen werden einmal in der Ewigkeit dein Leben bestimmen. Das, was du hier warst, das wirst du dort sein. In der Ewigkeit, und jetzt bitte halt dich noch fest, in der Ewigkeit zählt nicht das reine Wort Gottes und der reine Glaube, die reine Gemeinde. Was in der Ewigkeit zählt, ist die reine Liebe. Lies mal 1. Korinther 13. Alles vergeht, alles ist für die Katz, alles ist Wurscht. Und was zählt? Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Weissagen hört auf, Krankenheilung hört auf, Wunder und Zeichen hören auf, alles, das ganze charismatische Zeug hin und her hört alles auf. Und was bleibt, ist die Liebe. Was bleibt, ist die Liebe. Die guten Werke hören auf, wenn du deinen Leib verbrennen lässt, deine ganzen Leistungen hören auf, das ganze Märtyrium, und würde ich mein Leib verbrennen, mein Habe den Armen geben, ist alles für die Katz. So steht es in der Bibel. Deine ganzen Leiden, ach, was der alles durchgemacht hat. Wenn wir nicht für Jesus leiden, ist das ganze Leiden Käse. Puh, es geschieht recht. Verstehst du? Du hast nichts Besseres verdient. Du hast Gott nicht gehorcht. Aber wenn wir um Jesu willen leiden, dann haben wir eine Belohnung im Himmel. Dort gilt nur eines: Liebe. Liebe und nochmals Liebe. Hast du Gott geliebt? Hast du Jesus geliebt? Hast du sein Wort geliebt? Und hast du deinen Nächsten geliebt? Hast du dich selbst geliebt? Ja, das sind die großen Fragen. Und du wirst nicht glauben. Da wird nicht gefragt, diese materielle Welt, die vergeht. Was zählt, ist die Liebe zu dem allmächtigen Gott. Bist du mit ihm aufs Engste verbunden? Hat er dein Leben in deiner Hand, in seiner Hand? Bist du Abglanz deiner Herrlichkeit? Bist du das alles? Es ist so wichtig, unser Leib, unser sterblicher Leib, muss mit Gott verschmolzen sein. Und dann gehen wir es so richtig auf. Ein Tropfen Wasser bringt die Wüste zum Blühen. Ich werde nie vergessen, ich bin in der Wüste Juda, in Israel. Und ich habe meinen Leuten erzählt, wir werden jetzt durch die Wüste fahren. Und dann habe ich einen Bruder aus der Ostdeutschland gehabt, aus hier Ostberlin. Und er sitzt uns, und dann gucken wir zum Fenster, oder der guckt zum Fenster raus und sagt, Bruder, mal du das, aber wir sind noch lange nicht in der Wüste. Dann hat der Reiseleiter gesagt, die Wüste blüht, siehst du das nicht? Es hat gestern geregnet. In dem Moment, wo der Regen Gottes, der Segen Gottes auf dein Leben kommt, beginnt die Wüste zu blühen, die Wüste beginnt zu leben. Da war baff, sagte ich, da haben wir die Wüste ganz anders vorgestellt. Und wir haben alle unser Leben ganz anders vorgestellt. Auch das Leben nach dem Tod. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, derselbe Geist wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Die Kraft Gottes, wenn die in unserem Leben wirksam wird, plötzlich wird unser Leib unsterblich. Plötzlich werden wir Dinge tun, die ewig sind, die unsterblich sind. Und schon im Natürlichen erleben wir zum Beispiel, wie der Geist Gottes unser Leiber unsterblich macht. Ganz schnell. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist gegangen, als ich als junger Christ war. Ich bin so plötzlich so schnell müde geworden beim Bibellesen. Konnte Zeitungen lesen, konnte Krimis lesen, konnte alle möglichen Schmöker lesen. Da war ich hellwach, aber sobald ich die Bibel angefangen habe zu lesen, bin ich müde geworden. Schlapp. Aber ich habe, oder du stellst auch fest in deinem Leben, wenn du ein gutes Geschäft, großes Geschäft tätigst, da ist der dieser Spiegel, dieser Adrenalspiegel, das steigt in dir. Oh, ich möchte noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Und da wirst du nicht müde. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, ums Beten geht, oh Herr, gib Gnade. Wenn, da sind plötzlich die Augen schwer, die Knie schlottern und so weiter. Ich bin mir bewusst, wenn es, ja, seitdem Christus in meinem Leben ist, bin ich mir bewusst, er macht unsere Leiber lebendig. Der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, macht meine sterblichen Leiber, meine Glieder, die so schlapp sind, so träge sind, so lau sind, so faul sind und so weiter, macht lebendig. Und zwar zu dem Vorsatz, wie Gott es berufen hat. Dass ich wach bin, dass ich aktiv bin, dass ich glücklich bin, zufrieden bin. Ja, der Heilige Geist stärkt unseren sterblichen Leib jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit. Wir müssen jetzt schon erleben, wie es geschieht durch die Gnade Gottes. Er macht uns fähig, vor Gott zu stehen. Da wirst du nicht krank. Ich habe etwas in meinem Leben erlebt, und das ist Gnade. Ich kann nur Gnade sagen und weiter nichts. Als junger Mensch, bis zu meinem 20. Lebensjahr, war ich immer krank. Oder ich habe krank gespielt, muss ich ehrlich sagen heutzutage. Ich habe krank gespielt, weil ich nicht arbeiten wollte. Oder nicht das machen wollte, was mein Lehrherr wollte. Verstehst du? Immer krank gespielt. Aber in dem Augenblick, wo dann Kind Gottes wurde und dem Herrn Jesus anfing, vollzeitlich zu dienen, ich bin nicht krank geworden. Ich war keine 3 Tage krank, nie im Krankenhaus. Warum? Weil mein Leben so ausgefüllt wird von, und ausgefüllt ist von der Kraft Gottes. Ich diene Gott und ich bin oft in Gottesdienst gekommen, hatte Kopf gebrummt, war müde und schlapp vielleicht, aber da, sobald ich vorne stand, war ich wieder fit. Und als ich nach Hause ging, habe ich gar nicht gewusst, dass ich heute Morgen so schlapp war. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ich möchte nur Mut machen. Wenn wir dem Herrn Jesus dienen, dann wird auch unser Leib plötzlich stark, auch wenn er noch so schwach ist. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Plötzlich erleben wir diese Unsterblichkeit, diese Gnade Gottes in unserem Leib, an unserem Körper, praktisch im Alltag, wo wir auch immer sind. Plötzlich mittendrin in der Krise, in der Katastrophe, bin ich voller Lob und voller Kraft, voller Dank und voller Herrlichkeit. Und dann, die Riesen sind da, die Probleme sind da, all das, das macht mir nicht mehr zu schaffen, denn Christus ist in uns, die Kraft Gottes ist in uns. Wir müssen nicht warten auf den Himmel. Die Kraft Gottes ist in uns und macht uns stark und fähig, dass wir sogar über unseren Schatten springen können. Dass du plötzlich voller Schwung, voller Temperament, voller Lebenskraft bist. Das ist das Geheimnis. Er macht unsere sterblichen Leiber lebendig, der Heilige Geist, der Geist Gottes gibt uns Leben. Gib uns neuen Antrieb, neuen Auftrieb und wir fahren auf. Je mehr, je größer der Widerstand ist, desto höher fliegen wir in die Gegenwart Gottes, desto mehr Schwung hat unser Leben. Ohne den Heiligen Geist verfallen wir in Schlaf, ins alte Fahrwasser wieder in Trägheit, Faulheit und Antriebslosigkeit. Aber der Geist Gottes verändert die Materie, diesen Körper, Fleisch und Blut. Verwandelt Krankheit in Gesundheit, Müdigkeit in Frische, Schwachheit in Kraft, in Energie, Niedergeschlagenheit in Fülle, Angst in Mut. Da gehen wir durch und lassen uns von niemand aufhalten. Der Heilige Geist, wenn der in unserem Leben kommt, da wird Hass in Liebe verwandelt, Tod in Leben, Vergangenheit in Zukunft. Die, die auf den Herrn harren. Halleluja. Er macht unser sterblichen Leib lebendig, denn wir haben jetzt schon die Unsterblichkeit. Jetzt schon. Der alte Kaleb, als der bei der Landeinnahme ist, dann sagt er zum Josua: Gib mir dieses Gebirge. Meine Kraft ist immer noch so stark, obwohl ich schon 85 Jahre alt bin. Gib mir dieses Gebirge. Du wirst plötzlich stark. Kannst das Land einnehmen, kannst Taten tun. Dein Leben bekommt einen ganz neuen Auftrieb. Dein Leib wird ein Tempel des Heiligen Geistes. Verstehst? Und plötzlich stehst du da. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 5 noch, lese ich weiter hier, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist und eure Seele und euer Leib möge vollständig, ohne Tadel bewahrt werden, bis auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, dass du zu dieser Gruppe gehörst, der Kinder Gottes, zu der Schar der Erlösten, der Seligen, der Erretteten, dass du bewahrt wirst, deine Seele, dein Geist und dein Leib. Und dein Leib. Ewiges Leben hat auch der Teufel, auch die Gottlosen, auch die Atheisten. Aber bewahrt auf den Tag des Herrn Jesu Christi, dass du bei Gott verklärt bist. Die Gottlosen haben in der Bibel keinen Namen. Der reiche Mann hat keinen Namen. Verstehst du? Aber Lazarus, der Gottvertraute, der hat einen Namen. Und alle, die Gott vertraut haben, die haben in der Bibel einen Namen. Alle anderen sind unter fernen Liefen, irgendwo nochmal mitgelaufen. In der Bibel, die Überwinder, sie werden gekrönt. Weißt du schon, dass du dazugehörst? Siehst du, wie du überwindest? Und die Frage ist, wie gehst du mit Entmutigungen um? Mit Enttäuschungen? Wie lebst du dein Leben? Und die Bibel sagt, wir sollen jetzt schon Unsterblichkeit vorleben. Wer das nicht gelernt hat, der wird in der Ewigkeit untergehen, unter fernen Liefen. Wer hier seine Probleme nicht löst, der nimmt sie in der Ewigkeit mit. Bitte bedenkt darüber nach. Und ich möchte nicht, dass du nachher mich anklagst in der Ewigkeit. Mir hat das niemand gesagt, Pastor, ich war in deinem Gottesdienst. Ich habe im Internet deine Predigten gehört. Das nützt mir nichts. Ich warne dich. Du musst hier schon deine Probleme lösen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deshalb fang früh an zu lernen. Dort wirst du sie nie mehr lösen können. Es wird keine Möglichkeit mehr geben. Du wirst mit dem ungelösten Problem die Ewigkeit hindurch beschäftigt sein. Was die Seele hier nicht begriffen hat, das wird die Seele auch in der Ewigkeit nicht mehr begreifen. Du wirst schwirren durch die Ewigkeit und flattern. Nimm dein Leben nicht auf die leichte Schulter. Sei nicht oberflächlich. Es geht nicht darum, dass du was verstehst, sondern mir geht es darum, und Gott hat mir gezeigt, ich soll den Leuten sagen, Leute, nicht, dass ihr was versteht, durch die Predigt ein bisschen mehr Intellekt haben, ein bisschen mehr Grips. Nein, ihr sollt eure Probleme lösen. Denn nur das nehmen wir in der Ewigkeit mit, die gelösten Probleme. Die gelösten Probleme. Verstehen ist nur eine fromme Form der Vertuschung. Gott will die Lösung deiner Probleme. Deine Sünden werden dich in der Ewigkeit wiederfinden, wenn du sie nicht hier gelernt hast abzuschütteln. All deine ungelösten Probleme werden dich verfolgen, denn die Probleme sind auch unsterblich. Deine Probleme sind unsterblich. Sie werden dich verfolgen und dich begleiten. In der Bibel heißt es, und ihre Werke folgen ihnen nach. Ob gelöst oder ungelöst, sie folgen einem nach. Was du hier löst, ist auch im Himmel gelöst, im Jenseits. Und was du hier nicht löst, diesen ganzen Dreck, das nimmst du mit in der Ewigkeit. Und es wird dich begleiten, bis in die Ferne. Und da wird Zähne klappern sein und Zähne knirschen sein und heulen und so weiter. Löse dich von deinen ganzen Enttäuschungen. Jetzt hier, heute, jetzt. Löse dich von deinen Verletzungen, von der ganzen Ablehnung. Mich mag niemand. Du weißt gar nicht, dass Gott dich mag. Halleluja. Gott liebt dich mit Haut und Haaren. Es geht um deine Seligkeit. Nimm keine Entmutigung an von Leuten, wer er auch immer ist. Und hier, du hast eine Unsterblichkeit. Beschäftige dich nicht mit den Gottlosen, mit denen nichts zu schaffen. Zieh nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, heißt es. Du sollst die Ungläubigen nicht einmal grüßen. Hallo? Denn dann kommen sie und hängen sie an dir ran, wollen sie bei dir übernachten, mit dir mitfahren. Und ich sag dir, die Ungläubigen, die Gottlosen, die Teufelskinder sind Gift für deinen gesunden Geist. Die bringen dich um in deiner Seligkeit, in deiner Freude im Herrn. Der Teufel versteht die Leute so raffiniert beschäftigen mit negativen Zeugs, mit Kümmerleins und mit Wehwehchen. Oh, bet für mich, bet für mich, bet für mich, bet für mich, bet für mich. Aber selber beten sie nicht. Die sollen selber mal beten. Lass die Teufelskinder laufen. Sie sind das Pöbelvolk, so wie bei den Kindern Israels. Sie haben die Israeliten abgehalten vom Ziel. 38 Jahre tippeln die armen Israeliten durch die Wüste, nur weil das Pöbelvolk mitgelaufen ist aus Ägypten. Die wollen auch den Segen sehen und die Herrlichkeit Gottes erleben und auch gesegnet werden. Deine Lebenszeit ist viel zu ernst. Es geht um dein Heil, um deine Ewigkeit, um deine Seele, um deine Vollendung. Wer was wissen will, weißt du, heutzutage sind die Leute so begnadet, die können googeln, die können in die Kirche gehen um die Ecke, die können sich informieren und auch die Predigt von Pastor Matthäus hören. Weißt du, du musst dich nicht groß um die Leute kümmern und dich verausgaben. Deine Seele, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deine Seele? Diese Verlorenen und Verdorben wollen nur diese Zeit stehlen. Sie wollen, weißt du, und dann erlebe ich eins, dann wollen sie dich belehren und dir Vorschriften machen und dir kommandieren. Und dann wissen sie plötzlich so viel Bibelstellen. Ich wusste gar nicht, dass manche Scheinheilige so viel Bibelstellen können. Die sind so super fromm. Schafft mit Furcht und Zittern oder Seligkeit, heißt es in der Heiligen Schrift. Es geht um meine und deine unsterbliche Seele und ich lasse mir meine Seligkeit von niemand vermasseln. Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und jetzt muss ich mich noch fester wissen, noch gewisser wissen, denn das ist, was in der Ewigkeit entscheidet. Das ist, was den Unterschied ausmacht beim Hiob damals und auch bei uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das ist die Unsterblichkeit zu erlangen. Vater, ich danke dir, dass du uns jeden Einzelnen diese Unsterblichkeit gegeben hast. Und du sagst, wer an dich glaubt, Jesus, der wird leben. Halleluja. Der wird nicht sterben und der wird den Tod nicht schmecken. Und heilig und selig ist dir, sagt dein Wort, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Der Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist diese Auferstehung zur Seligkeit, zur Regentschaft mit Christus, zur Gegenwart am Thron Gottes. Diese Auferstehung mögest du meinen Geschwistern ins Herz pflanzen. Heute Abend oder heute Nachmittag, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit uns gehst, wo wir auch hingehen. Denn wir haben die Ewigkeit, wir haben das ewige Leben, aber ich möchte nicht in der Gottesferne, sondern in der Nähe Jesu, am Thron Gottes. Und wir sind für den Thron bestimmt, alle miteinander, die an Jesus Christus glauben. Und das ist unser Ziel. Wir wollen früh vollendet werden. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.